Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das, was insbesondere soziale Netzwerke versuchen, ist, die Aufmerksamkeit der Nutzer zu ergattern und möglichst lange zu behalten. Dafür nutzen sie Algorithmen, die das Interesse der Nutzer fremdsteuern. Was du schon immer wissen oder sehen solltest, das, was dich auch interessieren könnte. Gerade bei Kindern und Jugendlichen bleibt so weniger Zeit für freie Gedanken, selbstbestimmte und eigenkreative Tätigkeiten. Der Neurobiologe Martin Korte sieht einen möglichen Zusammenhang zum Ergebnis von OECD-Studien, denen zufolge die Selbstkompetenz und Selbstwirksamkeit, mit Lernsituationen effektiv umzugehen und Schwierigkeiten selbst zu überwinden, unter Schülerinnen und Schülern auch in Deutschland sinkt. Aber damit nicht genug. Viel Bildschirmzeit schade in vielfacher Weise den Gehirnen von Kindern und Jugendlichen. Rauchen und Alkohol unterliegen wie selbstverständlich strengen Regeln. Warum tun wir uns so schwer, unsere Kinder vor übermäßigem Konsum von sozialen Medieninhalten zu schützen? Diese Frage treibt Martin Korte um. Er ist Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig, uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Korte.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Wenn wir mal ganz medizinisch drangehen, schon der Arzt Paracelsus hat im 15. Jahrhundert gesagt, nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht's. Selbst zu viel Wasser also kann für einen Menschen schädlich sein. Wie ist es nun bei der Bildschirmzeit? Wie viel Konsum ist unbedenklich? Ab wann wird es gesundheitsgefährdend?
Gerade im Kindergarten und in der Grundschulzeit sollte man hier zeitlich sehr restriktiv vorgehen. Und zwar nicht nur hinsichtlich dessen, was man an diesem Bildschirm macht, sondern was man in diesen vielen Stunden, wo man an diesem Bildschirm sitzt, was man dort nicht macht. Nämlich sich zu bewegen, Sport zu treiben, das Gehirn zu entwickeln, die Feinmotorik zu entwickeln und vor allen Dingen auch mit anderen Menschen, mit anderen, wir sagen immer Peers, mit altersgruppengerechten Freunden, Freundinnen unterwegs zu sein, etwas zu unternehmen. Denn dabei lernt das Gehirn gerade im Kindesalter ganz essentielle Dinge, die wir fürs Leben brauchen. Und das kommt zu kurz, wenn man zu viele Stunden am Tag vorm Bildschirm verbringt.
Dänemark hat es mehr oder weniger verstanden, dass da ein Problem vorliegt. Die dänische Ministerpräsidentin, wir haben es eben gehört, hat gesagt, nicht der Straßenverkehr sei für die Kinder die größte Gefahr, sondern das Smartphone, weil Unkonzentriertheit, Abgestumpftheit, Traumatisierung, Verunsicherung, Einsamkeit Folgen sind, die sich in einer Studie des dänischen Kinderschutzbundes gezeigt haben. Was stellen Sie fest? Welches sind die wichtigsten Folgen eines zu langen, zu intensiven Smartphone-Benutzens?
Man muss hier mal aufpassen hinsichtlich dessen, was man an Korrelationen in einer bestimmten Kohortengruppe feststellt und was man an kausalen Beziehungen auch wirklich begründbar herstellen kann. Und wenn man sich heutige Jugendliche anschaut, haben sich mehr Randparameter deren Lebens geändert als nur die Smartphone-Nutzung oder nicht. Das muss man als Schwierigkeit vorwegstecken. Wo ich großen Handlungsbedarf sehe und wo es mir eindeutig scheint, ist, dass durch die viele Bildschirmbenutzung Kinder und Jugendliche sich zu wenig bewegen. Bewegungsreize sind Entwicklungsreize für das Gehirn, die das Gehirn voranbringen in seiner Vernetzung, die helfen, dass Gehirne besser durchblutet werden, was extrem wichtig ist für Kinder, wo 40% der Energie und des Sauerstoffs im Körper ins Gehirn geht, sind eben diese Aspekte richtig wichtig. Der andere Aspekt, der mir eindeutig scheint, ist, wenn wir nicht in die Köpfe anderer Menschen hineinschauen können und das Lernen, also das, was man so als Verständnis dafür, was andere Menschen denken und fühlen, als Empathie bezeichnen, dann haben wir große Schwierigkeiten, in Teams zu funktionieren und kooperativ mit anderen etwas zu unternehmen. Das ist sozusagen ein Kollateralschaden. Also diese beiden Aspekte scheinen mir eindeutig belegt. Der andere Aspekt ist, dass Einsamkeit gefördert wird. Das heißt, das Gefühl, alleine dazustehen, nimmt bei Jugendlichen zu. Das erhöht den Stressfaktor und das erhöht auch zwei der psychischen Erkrankungen, die man stark vermehrt in den letzten Jahren sehen kann und auch hoch korreliert mit der Nutzung von Smartphones. Das sind Angsterkrankungen, das sind Depressionen. Der nächste Aspekt ist, dass man meint, in Bildungsinstitutionen digitale Medien, digitale Endgeräte einsetzen zu müssen, weil sie ja ansonsten auch Bestandteil des Lebens der Kinder und Jugendliche sind. Und es gibt zu wenig gute, belastbare Studien, die zeigen, dass das eigentlich einen positiven Effekt hat. Denn auch hier ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen zu stark auf die Bildschirme schauen und zu wenig in die Gesichter ihrer Mitschüler.
Der dänische Bildungsminister Mattias Tesfaye hat gesagt, viel Zeit am Bildschirm habe in Dänemark die Bildung zerstört. Sie persönlich, Herr Korte, vergleichen Nikotin und Alkohol, zwei süchtig machende Substanzen, mit den sozialen Medien. Ist das ein Vergleich, den Sie bewusst zugespitzt formulieren, um aufmerksam zu machen auf ein Problem? Oder gibt es tatsächlich nennenswerte Parallelen?
Also tatsächlich können auch Handy- und Internetnutzung suchtartige Phänomene hervorrufen, genauso wie das Rauchen und das Alkohol. Aber tatsächlich ist es in gewisser Hinsicht eine Zuspitzung von mir. Worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, es gibt Substanzen, wo wir ein Label potenziell gefährlich für Kinder oder sogar verboten für Kinder drauf machen, weil hier das Kindeswohl an oberster Stelle steht. Jetzt muss man natürlich sagen, dass bei der digitalen Mediennutzung die Befunde wesentlich weniger eindeutig sind als beim Alkohol und beim Rauchen. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Befunden, die eben darauf hindeuten, dass das Kindern und Jugendlichen bis zu einem bestimmten Alter nicht gut tut. Es hält sie von wichtigen Dingen ab. Es macht sie einsamer. Und insofern bin ich halt der Meinung, dass man jetzt nicht wartet, bis man in 100 Jahren endgültig die kausalen Beziehungen in all seiner Tiefe ergründet hat, sondern dass man mit dem Kindeswohl im Auge schon auch vorausschauend Reglementierungen einführt.
Was nun passiert in den Gehirnen von Heranwachsenden, wenn sie täglich Stunden am Smartphone scrollen und sich in den sozialen Medien aufhalten? Gibt es da Unterschiede zu dem, was in einem Erwachsenengehirn passiert?
Es gibt insofern Unterschiede, als dass das noch sich entwickelnde Gehirne sind, die sich eben entwickeln, vor allen Dingen auch durch die Umweltinformationen, die sie erhalten, auch von anderen Menschen und die dadurch auch sehr genau auf den Vergleich zu anderen Menschen achten. Gerade hier aufgehübschte Bilder stellen ein großes Risikopotenzial für junge Menschen dar, mit denen die sich vergleichen, wo die sich manchmal minderwertig fühlen, wo sie eine große Stressbelastung dadurch empfinden, auch durch die Masse an Nachrichten, die hier beantwortet werden muss, dann sind diese Kinder, wenn digitale Endgeräte im Sichtfeld sind, auch leichter ablenkbar. Das heißt, dass dann in dem Moment deren Lernfähigkeit und deren Aufmerksamkeit eingeschränkt ist, was Lernleistungen einschränkt. Es kann bis hin zu Suchtphänomenen führen, wo man es quasi auch nicht aushält, eine längere Zeit ohne seinem Smartphone und ohne den Kontakt zu Social Media überhaupt zu funktionieren, was einen von wichtigen Dingen abhält.
Wenn es also Auswirkungen gibt auf die Gehirne, was das zwischenmenschliche Verhalten angeht, die Wissensaneignung, die Bildung, dann ist ja immer die Frage, lässt sich das rückgängig machen? Denn beim Rauchen oder Alkoholkonsum ist es ja bekanntermaßen schwierig, wenn erst einmal die Sucht da ist. Der Entzug fällt den Betroffenen schwer und die Rückfallquote ist auch recht hoch. Wie ist es mit den sozialen Netzwerken?
Ich glaube, da ist es ganz ähnlich. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die Hoffnung machen. Man hat eine Vergleichsstudie gemacht, in dem Fall auch mit Studierenden, also mit jungen Menschen, die um die 20 herum waren, die ganz stark unterwegs waren auf Facebook, Instagram, auch vergleichbaren Plattformen. Und man hat die innerhalb der Studien in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat ihre Bildschirmzeit mit diesem spezifischen Programm um 50% reduziert. Die anderen haben weitergemacht wie vorher. Und ich meine nicht nur, dass es denen, die die Zeiten reduziert haben, während der Untersuchung besser ging, die haben sich mehr bewegt, die haben sich besser gefühlt, die hatten mehr Kontakt zu Freunden und Freundinnen. Aber das Interessante ist, dass wiederum die Hälfte von diesen Menschen, die die Zeiten halbiert haben, das tatsächlich danach auch fortgeführt haben. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, unsere Gewohnheiten zu ändern. Dabei hilft es allerdings auch, wenn man die Drogen nicht so leicht verfügbar macht. Das gilt ja auch bei Alkohol und bei Zigaretten. Retten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Nämlich. Was halten Sie aus neurobiologischer Sicht für ein gutes Mindestalter?
Ich glaube, dass 14 Jahre ein gutes Alter ist, an dem man die meisten dieser Medien gut nutzen kann. Davor sollte es in jedem Fall deutlich eingeschränkter sein, unter mehr Kontrolle stehen und sollte eben auch in gewisser Hinsicht überwacht werden. Das ist natürlich dann einer der Schwierigkeiten, die immer damit verbunden sind, damit man eben diese Kollateralschäden nicht anlegt. Und Sie haben ganz recht, wenn einmal diese Gewohnheiten etabliert sind, ist es extrem schwierig. Deswegen ist es auch schwierig, dass einer der Faktoren, die dazu führen, dass Kinder das so viel nutzen, nämlich die Erwachsenen, die mit ihren schlechten Vorbildern selbst beim Abendessen noch Nachrichten checken, das in den Griff zu bekommen, weil es natürlich für Erwachsene nicht minder schwierig ist. Die Leute haben zu wenig gute Methoden, um dann ihre guten Vorsätze auch umzusetzen.
Da könnte es sich lohnen, nochmal nachzuarbeiten. Der Neurobiologe Martin Kochte von der TU Braunschweig war das. Danke Ihnen für die Informationen und zu einer vorbildlichen Rolle von Eltern. Gleich mehr.